Sorry. Also, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ich bin schon ein bisschen älter geworden. Jetzt bin ich 22. Nächste Woche wäre ich 23. Der Tisch war schon immer so hoch. Kann ich mich noch erinnern. Naja, okay, also. Vielen Dank, dass ich bei euch sprechen darf wieder mal. Ich bin der Danny. Bin in Neumarkt geboren und für den einen oder anderen, boah, das ist irgendwie so laut. Kann man das ein bisschen leiser machen? Cool. Für den einen oder anderen, der mich kennt, ihr kennt mich schon ein paar. Die Franzi, die hockt da genau hinterm Pfosten. Ich bin der Danny, ich bin in Neumarkt geboren, bin dann hier in Nürnberg groß gewachsen, aufgewachsen. Und als ich 19 war, bin ich mit einer Missionsorganisation um die Welt gereist. Jugend mit einer Mission heißt die. Und habe ganz viele coole Sachen gemacht. Ich habe mein Leben die letzten 14 Jahre extrem genossen und war ganz schön viel spannendes Zeug dabei. Und über die letzten Jahre war ich immer wieder hier in der Gemeinde und durfte da ein bisschen Bericht erstatten. Und so wurde mir das auch gesagt heute. Ich habe doch gefälligst Bericht abzugeben hier. Nee, Quatsch. Ich habe mir gedacht, ich halte euch aber am Laufenden, weil das letzte Mal, als ich hier war, da habe ich erzählt, was ich gerne machen würde als nächstes. So, und jetzt spul mal wahrscheinlich 4 oder 5 Jahre vor. Und jetzt habe ich das gemacht, was ich gesagt habe. Finde ich cool. Genau, alles hat damit zu tun, dass der Herr einfach nur, ach, der Herr ist der Beste für dich. Also ich bin froh, dass ich den Herrn Jesus kennen darf und lieben darf, immer wieder neu und mehr. Ah, und die Frau auch in letzter Zeit. Yeah, das ist meine Freundin, zukünftige Frau. Yeah. Und dazu noch mehr später. Genau, ich habe mir gedacht, heute wird es mal ein bisschen ganz anders. Heute teilen wir den Morgen auf. Ich versuche es so langweilig wie möglich zu machen, dass ihr alle schön einschlaft. Aber heute unterrichte ich ein bisschen was. Wer hat Lust auf ein bisschen Klassenzimmerunterricht? Ja, Aerodynamik. Und dann kombinieren wir das mit der Bibel und dann erzähle ich euch noch ein paar kleine Geschichten aus meiner kleinen Welt und dann schauen wir mal, was der Herr so uns mit nach Hause gibt. Okay? Aber um das bisschen zu erklären, wieso ich eigentlich unterrichte jetzt, habe ich mir gedacht, ich erzähle dir mal, was die letzten paar Jahre abging, sodass du eigentlich weißt, worum es geht. Also, vor 4 Jahren, oder war es jetzt schon länger her jetzt, als ich 8 war, war ich bei einem Missionsabend von der Heli-Mission und da hat so ein Typ gesprochen, hat so einen Heckruder dabei gehabt und hat da von seiner Missionsarbeit erzählt, als er der Helikopterpilot ist, im Dschungel irgendwo und da fliegt und dann bin ich da rausgegangen aus dem Neumarkter Gemeindehaus und habe gesagt, Herr, ich will das machen, was der macht. Da war ich 8 Jahre alt. Also niemals die kleinen Anfänge unterschätzen. Die Kinder, die haben es, genau. Ich war 8, als der Herr mir das aufs Herz gelegt hat. Dann habe ich es aber komplett vergessen, für mindestens 13 Jahre. Ich habe keine Ahnung, keine einzige Erinnerung, als ich da hochgeguckt habe und ADAC gesehen habe, bei uns im Himmel und gesagt habe, genau das will ich eines Tages mal machen. Keine Ahnung gehabt mehr für 13 Jahre lang. Dann war ich in Hawaii, da habe ich jetzt mein Zuhause genannt, die letzten 14 Jahre. Hawaii ist ein kleiner Bundesstaat von Amerika. Habe da mit Jugend in einer Mission gearbeitet und eines Tages, als ich 21 war, kriege ich so einen Flashback oder einen Film vor Augen oder eine Vision, wie auch immer du das nennen willst, ein Weg, wie der Herr Jesus zu uns spricht. Und der Herr Jesus hat mich erinnert, dass ich jemals, als ich 8 war, was gesagt habe, dass ich doch gerne Helipilot werden wollen würde. Ja, weiß ganz genau, wie das war. Ich habe mich erinnert, dass die Fuchs da zum Beispiel wieder zu spät waren, wie halt es immer so war und der Typ, der ging gerade auf die Bühne rauf und ich habe mich gewundert damals noch, wieso der jetzt erst anfängt. Jetzt weiß ich, was war, die haben Worship davor gemacht. Und so war diese Vision sehr detailliert. Und dann spul jetzt nochmal 6 Jahre vor, also ungefähr 2016, stand ich wieder in Hawaii. Und da ging es darum, ich sollte nach Nepal gehen und dann fragt mich eine Freundin von mir, was ist denn dein Traum? Und ich so, ja, Helipilot werden, aber das guckt mich an, ey. Also ich bin alt und arm. Und ich glaube, ein Pilot muss jung und reich sein. Genau, und dann guckt die mich an und während ich mich da noch selber auslache und sagt zu mir, verstehe ich jetzt nicht, 2 meiner Brüder sind Piloten. Die sind jünger wie du. Und es war, wie wenn sich der Herr Jesus an Tisch setzt zu uns und sagt, ja, erzähl doch nochmal genau, wieso jetzt dem Herrn des Universums das nicht möglich sein könnte. Denn du bist ja der, der in die CGA rennt, jedes Mal, wenn er in Deutschland ist, und von diesem unmöglichen Gott erzählt. Von diesem Gott, dem alles möglich ist. Aber da gibt es, glaube ich, einen Teil in deinem Leben, wo du mir, dem Herrn, dem alles möglich ist, noch nicht ganz vertraust. Es war eine große Herausforderung. Und dann war ich bei den Linsenmeier, danke nochmal, ich bei denen übernachten darf wieder. Und dann saß ich da und ich hatte mit der Sonja eine Unterhaltung. Und auf einmal kommt es in meinen Sinn, dass ich eigentlich Angst habe vor dem Versagen. Weil ich habe immer gesagt, ja, also ich erzähle es jetzt nicht rum, solange ich das nicht einschätzen kann, ob ich das schaffe oder nicht. Dann habe ich gesagt, also gut, ich probiere es. Ich gebe mein Allerbestes und ich glaube, das ist alles, was der Herr von uns erwartet, dass wir immer unser Bestes geben. Und ob es dann funktioniert oder nicht, ist eigentlich zweitrangig, weil wir haben unser Teil dazu gegeben und wir haben aus diesen 5 Säcken Gold das gemacht, was wir konnten. Kennst du die Parallele, die Parable, dieses Gleichnis da? Vielleicht kennst du das aus der Bibel, wo der Chef dem Unterchef 1, 3 und 5 Säcke Gold gibt und genau Talente und der eine, der vergräbt, der 3er multipliziert und der 5er multipliziert. Also schön vorsichtig sein, was der Herr dir in deine Hand gegeben hat und das nicht vergraben oder verstecken. Ich glaube, das ist ganz gefährlich. Genau. Und dann spule nochmal 2 Jahre vor. Ich habe dann hier erzählt, dass es ein bisschen Taschengeld braucht. Und das haben wir dann zusammengekratzt. Und dann bin ich 2021 nach Hawaii, habe da dann angefangen, Helipilot zu studieren. So sieht es dann aus, als ich die erste Lizenz gehabt habe. Nach ungefähr, was war das, 22.000 Dollar. Genau, yay, private Pilotenlizenz bedeutet einfach nur, du kannst deine Freundin oder Frau hier ein bisschen rumfetzen in der Luft, aber mehr auch nicht. Genau, so sieht es aus. Dieses kleine Ding da, fliegen wir, das stellst du dir jetzt einfach so ein Moped vor, ja? Weil, wisst ihr, was ein Moped ist? So ungefähr fühlt sich das an. Das ist so richtig klein und hässlich und, naja, billig. Nur eine halbe Mille, genau. Ja, es sind 2 Sitzer und das war so ein Weihnachtsbild, habe ich rumgeschickt und das bin ich natürlich und mein Fluglehrer sitzt dann auf der anderen Seite und dann wird hier ganz viel trainiert bei uns. Und es ist beim Herrn auch so. Die Bibel, jetzt habe ich meine Bibel vergessen, aber die Bibel ist unser Trainingsmanual, unser Trainingsbuch im christlichen Glauben. Jetzt passiert es bei uns, wenn wir unser POH, heißt es Pilot Operating Handbook, also Pilotenhandbuch, nicht durchlesen, dann wissen wir eigentlich nicht, was wir machen müssen im Ernstfall. Und den Ernstfall trainieren wir. Den habe ich mit meinen Studenten auch trainiert, bis zum Umfallen. Und genau ist es mit der Bibel auch. Es gibt so viele coole Parallelen zum Flugdienst oder Helifliegen, wie immer, und zum christlichen Glauben. Also grab die Bibel immer wieder aus und lese sie, denn im Ernstfall müssen wir wissen, was da in der Bibel drinsteht. Was denkt Gott von uns zum Beispiel, wenn es uns mal schlecht geht? Ja, genau. Naja, dann ging es weiter, kommerzielle Lizenz, so sieht es dann aus. Auch geschafft, nichts Spezielles. Kommerziell bedeutet einfach nur, du darfst jetzt für Kohle fliegen. Wenn du jetzt angestellt werden würdest bei einer Flugschule oder bei einer Firma, dann darfst du das. Dann habe ich mir gedacht, dann fliege ich meinen Fluglehrer noch mit drauf. Das heißt, ich darf dann danach auch meine Studenten knebeln und, ja, genau. So sieht das dann aus. Das war ein Osterbild, offensichtlich. Genau. Dann ging es weiter mit einer I4-Lizenz. Und jetzt wird's jetzt ein bisschen technisch. I4 bedeutet, dass du einfach nicht mehr auf Sicht fliegst. Das heißt, du darfst nicht mehr rausgucken. Oder wenn du jetzt rausguckst, siehst du nichts. Zum Beispiel, wenn du in Wolken fliegst. Das ist schwer, das zu erklären, weil man sich das nicht vorstellen kann, dass die einzige minimale Parallele ist, wenn du in einem Tischtennisball drin sitzen würdest. Es ist weiß komplett um dich rum. Und du hast keine Referenz mehr, wo oben, unten, links und rechts ist. Und wir kommen gleich dazu, wieso das so ist. Auf jeden Fall gibt es einen Weg, wie man das trainiert. Und das heißt der IFR, Instrument Flight Rules, wo man sich nur auf die Instrumente verlässt. Und die Instrumente lernt zu lesen, denn im Ernst, weil wenn du dann in eine Wolke fliegst, dann weißt du, wie man diese Instrumente liest. Parallele zur Bibel. Wir müssen wissen, wie man die Bibel liest und was da drin steht, denn im Ernstfall, wenn es darauf ankommt, dann wissen wir, wie man die Bibel auslegt. Und jetzt sage ich dir eins, es gibt viele meiner Studenten plus ich, habe auch den Fehler gemacht und habe Instrumente falsch gelesen. Und dann spielt dein Fluggerät ein bisschen Gaga oder du denkst, hey, irgendwas stimmt da nicht. Ja, die Instrumente, die lügen nie. Was zu dir lügt, ist dein Wissen. Oder wenn wir die Bibel falsch auslegen. Also immer schön vorsichtig sein, wir können auch verschiedene Instrumente hinterfragen, um dann dasselbe Resultat rauszubekommen. Das heißt, es gibt nicht nur eine Quelle, wo du ein Datenpaket ablesen kannst, sondern drei oder vier Instrumente geben dir dasselbe Resultat. Es ist genau dasselbe. Wenn du jetzt spürst, dass Gott was zu dir sagt, du spürst jetzt, dass Gott zu dir sagt, oder denkst, dass Gott zu dir sagt, du sollst jetzt deinem Nachbarn eine Schelle geben, ja? Okay. Kannst du jetzt das Wort nehmen oder kannst du in der Bibel nachgucken, hey, könnte das sein, dass das Gott vielleicht gesagt hat? Und dann fällt dir auf, ey, ich glaube, das hat Gott nicht gesagt. Genau. Okay? Gut, so sieht es dann aus, wenn wir unseren Heli inspizieren, jeden Flug davor. Genau, da habe ich ein paar Kumpels mitgenommen und so sieht so eine kleine Karte aus, die wir fliegen. Ja? Versteht jetzt zwar keiner, ist okay, denn am Anfang meinem christlichen Glaubensweg habe ich nämlich auch nichts verstanden, was in der Bibel steht. Ich kann das zwar lesen, du kannst diese Nummern lesen und du kannst diese Worte da lesen, aber du verstehst jetzt das unbedingt nicht, was es da ist, außer du hast jemand, der dir das erklärt. Und der Heilige Geist ist unsere Nummer 1 Quelle. Und dann gibt es noch ganz viele tolle Leute, die das lang studiert haben und so weiter. Aber wir brauchen jemanden, der uns das auslegt und der uns hilft dabei. Ich habe mir gedacht, ich zeige dir mal, wie das aussieht, wenn du IFR fliegst. Instrument Flight Rules. Siehst du draußen die Bäume? Nein, nichts, genau. Und deswegen zum Beispiel hat diese Pilotin hier auch so einen Deckel auf, dass sie gar nicht rausgucken kann, weil die guckt dann nur auf ihre Instrumente hier drinnen. Naja. Das ist gar nicht mein Ziel, was ich heute sagen will. Ich habe mir gedacht, ich mache euch noch ein bisschen neidisch. Ich zeige euch mal, wie mein Arbeitsplatz aussah danach. Genau, Tag ein, Tag aus, wurde irgendwann langweilig. Ja, also, ich habe mir gedacht, ich bringe euch heute ein bisschen was bei. Was soll ich beibringen? Warte mal kurz. Also, ich habe mir gedacht, ich bringe euch heute mal bei, die vier Flugkräfte oder die Kräfte, die dich auch am Boden halten. Wusstest du das, dass du, wenn du nicht eine G-Kraft hättest, die Erdanziehungskraft ist ein G, heißt es, wenn dies nicht existieren würde, dann würdest du einfach dahin schweben. Deswegen zum Beispiel die Leute, die auf dem Mars oder auf dem Mond waren, die schweben, weil es weniger wie ein G ist. Genau. Das heißt, nehmen wir mal an, das ist dein Helikopter hier. Sehr schön. Ich bin sehr stolz auf Airbus übrigens. Donauwörth. Genau. Also ein G, das nennen wir Gewicht. Das ist die erste Kraft, die dich am Boden hält. Und in unserem Fall ist es gut, aber im Fliegen ist es nicht gut. Oder du musst zumindest wissen, dass es ein G gibt oder dass es Gewicht gibt, das dich immer wieder an den Boden zieht. Okay? Die gegengesetzte Kraft, die dagegen wirkt, die heißt im Englischen Lift und im Deutschen heißt die Auftrieb. Danke, Jens. Du musst mir vielleicht ein bisschen helfen. Also, Auftrieb heißt Lift. Das bedeutet, wenn ein Helikopter hochgeht. Okay? Es bedeutet jetzt aber nicht, dass Gewicht einfach wegfällt, während du nach oben gehst. Es bedeutet ganz einfach, dass in dem Fall, wenn du nach oben steigen willst, du sicherstellen musst, dass du mehr Auftrieb hast als Gewicht. Ich wünsche mir, dass du heute mit nach Hause nimmst, was für Gewicht dich immer wieder am Boden zieht. Welche Sünde hält dich davon ab, zu steigen, wenn du jetzt ein Heli wärst? Die Parallele dazu ist Sünde oder Zweifel. Welche Zweifel halten dich ab in deinem Leben, wirklich das zu glauben, was Jesus über dich ausgesprochen hat? Wie stark glaubst du, dass du ein Kind Gottes bist? Oder dass Gott dich genauso gemacht hat, wie du geschaffen bist und wie du jetzt gerade da sitzt? Oder kommen doch irgendwelche Zweifel in dein Leben, die sagen, ja, aber komm, letzte Woche habe ich meinen Arbeitskollegen angemacht. Ich glaube, der Herr Jesus hat mich nicht mehr so lieb wie letzte Woche. Machen die Parallelen ein bisschen Sinn soweit? Es ist nicht, dass Gewicht einfach wegfällt, während du auf den Herrn hörst und versuchst, dein Leben zu verändern und mehr Gewicht auf oder mehr Glauben in den Herrn zu setzen. Bedeutet nicht, dass auf einmal deine Zweifel alle weggehen oder deine Sünde einfach verschwindet. Nee, du musst nur schauen, wir sind alle verantwortlich, dass die Stimme Gottes in unserem Leben immer stärker ist wie das, was wir von uns denken oder die Sünde, die bei uns abgeht oder das Zeug, was uns immer wieder zurück auf den Boden zieht. Okay? Es gibt noch zwei andere Kräfte, die auf uns wirken und wir lassen es jetzt mal ganz simpel, ne, Jense? Aber die nächste Kraft ist Schub. Heißt es im Deutschen? Im Englischen heißt es Thrust. Schub bedeutet einfach nur die Kraft, die dich in eine Richtung bewegt. Wenn du jetzt rückwärts fahren würdest mit deinem Auto, dann hast du Schubkraft nach hinten. Wenn du jetzt vorwärts fahren würdest, dann hast du Schubkraft nach vorne. Jetzt gibt es aber auch da wieder eine Kraft, die dich zurückhält. Und die heißt Drag im Englischen oder Widerstand. Genau. Ich habe gelernt, Widerstand schreibt man mit I, nicht IE. Gut. Welche Sache hat dir Gott aufs Herz gelegt? Was er dir vielleicht in letzter Zeit gesagt hat? Was er dir vielleicht schon länger sagt? Und er wünscht sich, dass du das in Angriff nimmst. Der Schub. Vielleicht Purpose oder Vision oder Berufung. Und es muss jetzt nicht sein, dass du ein Helipilot werden sollst, sondern vielleicht die Berufung hast, mit deinem Arbeitskollegen mal über Gott zu reden. Oder vielleicht deinem Nachbarn mal einen Kuchen zu backen. Vielleicht ist das, was der Herr zu dir in letzter Zeit sagt. Und dann gibt es eine Kraft wieder, die dich wieder mal davon abhält. Vielleicht schleichen sich so Gedanken ein wie, ja, aber als das letzte Mal, als ich dem Nachbarn versucht habe, einen Kuchen zu backen, hat er mich irgendwie nur angemacht. Nee, das mache ich nicht mehr. Merkst du was? Vielleicht hattest du den Mut, letzte Woche mit deinem Arbeitskollegen mal irgendwie Jesus in den Mund zu nehmen und hast mit halbem Ohr noch kurz davor gehört, dass er irgendwie so einen dummen Witz gerissen hat über dieses ganze Gottespaket. Und auf einmal hat der Widerstand mehr Kraft gehabt. Das bedeutet in unserem Fall, wenn du jetzt vorwärts fliegen willst, zum Beispiel mit deinem Heli, dann musst du schauen, dass der Schub mehr hat wie der Widerstand. Dass der Schub größer ist wie der Widerstand. Das heißt nicht, dass es auf einmal keinen Widerstand mehr gibt, sondern du musst einfach nur schauen, dass der Schub größer, die Schubkraft größer ist wie der Widerstand. Nur weil du eines Tages mal dein Leben Jesus gegeben hast, heißt es noch lange noch nicht, dass alle Probleme der Welt verschwinden. Ganz im Gegenteil, steht sogar drin, Paulus redet, dass die Probleme der Welt sogar noch schwerer werden, weil auf einmal rutscht du nämlich auf die Hitliste vom Teufel. Also glaub ja nicht, dass nur weil du Jesus mal dein Leben gegeben hast, der Widerstand verschwindet. Aber das Coole ist, dass wir eine Turbine haben. Und in dem Fall ist es ein H145, der hat zwei Turbinen. Die Turbine ist die persönliche Beziehung mit Jesus. Wie schaut's da aus bei dir, bei uns, bei mir? Wie schaut's aus, mit der persönlichen Beziehung zu Jesus, dem, der alles gemacht hat, der dich kennt, der dir eine Berufung gegeben hat, klein oder groß, völlig irrelevant, der immer wieder Identität in dich reinspricht und der dir Tipps und Tricks gegeben hast, wie du diese madigen Sachen in deinem Leben langsam, aber sicher ausradierst. Wie stark hängst du mit dem Herrn Jesus, der dich gemacht hat, ab? Ich habe eine Geschichte dabei von der Bibel. Wir sind ja schließlich hier in der Gemeinde, demnach muss man die Bibel irgendwann auch mal aufmachen, ne, Ritter? Genau. Und ich habe mir gedacht, in letzter Zeit, schon seit langem, gefällt mir die Geschichte von Gideon. So, jetzt brauche ich mal einen Freiwilligen. Danke, Uli, perfekt. Darfst du mal deine Bibel aufmachen? Richter 6. Oh, der Uli hat keine Bibel dabei. Nee, Spaß. Richter 6 dürft ihr gerne mal alle zusammen aufmachen. Und da gibt's eine Geschichte von Gideon oder ein paar Geschichten, die das Ganze illustrieren. Ich kann auch anfangen. Bis der Uli sagt, die Midianiter unterdrücken Israel. Die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Da ließ er die Midianiter 7 Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf Bergen verstecken mussten. Immer wenn sie ihre Felder in die Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die noch andere und nochmal andere aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte, und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen, so drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten, also merkst du da schon was, ne? Also wir haben ein Volk Israel, ne? Was jeder kennt, und dann gibt's Feinde. Und die Israeliten, die missfielen dem Herrn. Das heißt, die haben richtig Mist gebaut. Und es ist so Standard immer wieder durch die Bibel, dass sie immer wieder Mist bauen und dann kommen sie wieder zurück und dann bauen sie wieder Mist und dann kommen sie wieder zurück und das geht so Standard durch. Und jetzt könnte man Finger zeigen, aber wie hieß es in Amerika mal? Ein Finger zeigt auf dich und 3 Finger zeigen auf mich. Also in unserem aller Leben gibt's immer wieder diese Balance zwischen wir rennen vom Herrn weg und dann bauen wir wieder Mist und dann kommen wir wieder her und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben die Israeliten Mist gebaut und da gab es ganz viel Widerstand und ganz viel Sünde, das sich in ihrem Leben eingebaut hat. Das ging dann so weit, dass irgendwann der Heli halt in unserem Fall nach dem Boden stand. Ja. So, und jetzt kommt ein Engel und sagt zum Gideon, der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, ein Mann aus der Sippe, whatever. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide von den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Also, haben wir hier Gärtner oder Weinbauern? Nee, oder? Also, ich habe mal ein bisschen Recherche gemacht. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, damals noch, musstest du das Weizen schlagen, also abgesägt, dann schlagen, dann lagst es auf so einer Matte und dann hast du das hochgeworfen und dann hat der Wind die Spreu vom Weizen getrennt. So, erster Teil. Zweiter Teil, Wein, eine Weinpresse, war damals ein Loch im Boden, tief, da hat man dann die Weintrauben reingeschmissen, dann gestampft und irgendwann kam dann Wein dabei raus. So, jetzt hat der Gideon in der Weinpresse Wein gedroschen. Da gab es keinen Wind. Das heißt, der war so am Boden zerstört, dass er einfach keinen Bock mehr hatte, dass immer wieder dieselben Leute ihm das Essen gestohlen hat. Zu dem Punkt, dass er einfach sich versteckt hat. In deinem Leben gibt's einen Punkt, wo du immer wieder am Boden gezerrt wirst und irgendwie immer wieder so entmutigt bist, dass du vielleicht aufgeben willst. Und dann kommt der Engel des Herrn. Und es ist ganz cool zu sehen, dass am Anfang der Engel des Herrn ist und dann der nächste Satz ist, dass Gott selber zu ihm spricht. Ist dir schon mal aufgefallen? Ist cool. Cooler Side Note. Auf jeden Fall kommt dann der Engel zum Herrn und sagt zu Gideon, du Loser, geh aus deinem Loch raus. Richtig oder falsch? Oh, die Bibelverwandten sagen, natürlich, es ist falsch. Der Engel sagt zu ihm, der Herr steht bei dir, du starker Kämpfer. Jetzt mal eine Frage, denkst du, dass Gideon sich wirklich so gefühlt hat? Ritter sagt, nee, gut, sehr gut. Ich glaube nämlich auch nicht. Weil, ich meine, seit Jahren wirst du gebeutelt von den Feinden, die dir dauernd dein Essen stehlen. Und dann kommt so ein Engel daher und sagt, du streitbarer Held, ist in einer anderen Übersetzung. Das macht total überhaupt keinen Sinn. Aber du wirst merken, dass über die nächsten zwei Kapitel, die wir nicht alle lesen, kannst du gerne daheim lesen, langsam aber sicher Gideons Auftrieb geboostet wird, weil er nämlich anfängt, Gott zu glauben, was Gott über sein Leben ausgesprochen hat. Gott hat zu ihm gesagt, du streitbare Held, du wirst Israel aus der Gefangenschaft von den Midianitern retten. Jetzt gibt er ihm Schub, gibt er eine Vision. So, und wenn du jetzt weiterliest, dann wird es spannend, weil dann fängt nämlich Gideon an, mit dem Herrn zu diskutieren. Haben wir ihn noch nie gemacht, ne? Mit dem Herrn Jesus diskutiert. Genau. Gideon erwiderte, ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Jade, 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 der jammert ein bisschen rum. Genau. Und dann sagt der Herr sagte zu Gideon, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Ist total cool. Mir ist aufgefallen irgendwann mal, dass Gott nie in dieser ganzen Konversation nie auf Gideons Jammern eingeht. Ist dir das aufgefallen? Der total ignoriert es. Ist auch spannend. Auf jeden Fall gibt Gott Schub. Er gibt Gideon eine Vision und er gibt ihm Auftrieb. Er sagt, du streitbarer Held, ich will, dass du Israel aus der Gefangenschaft befreist. Und dann, weil Gideon es noch nicht anders kannte damals, weil er hat noch nicht die Hand Gottes wirklich erlebt in dem Fall, hat er ganz viel Widerstand. Er fängt nämlich an und sagt, ja, aber meine Sippe, wir sind die Kleinste und wir Israeliten und hier, war doch nochmal hier, wo er hier gejammert hat. Wenn du uns wirklich beistehst, warum geht es uns dann so schlecht und so weiter. Erfahrungsberichte haben ihm nämlich gezeigt, dass der Herr Jesus doch nicht auf ihn aufpasst. Und je älter man wird, je gefährlicher wird's, Erfahrungsberichte in unserem Leben unseren Glauben zu identifizieren und beeinträchtigen. Und ich will dich herausfordern und mich auch, wieder ganz neu und ganz frisch an den lebendigen Gott zu glauben, der es immer noch ernst meint, in deinem und in meinem Fall. Und er lädt uns ein, wie Kinder zu glauben. Und das ist ganz schön schwer, weil Erfahrungsberichte in unserem Leben, die zeigen, dass halt doch irgendwie das Gras nicht so grün ist, wie man denkt. Oder dass vielleicht man doch irgendwie fertig gemacht wurde in der Arbeit, wenn es darum ging, um den Herrn weiterzuerzählen. Oder der Nachbar doch das letzte Mal und das vorletzte Mal und die letzten Jahre schon immer einen beleidigt hat. Und trotzdem gibt uns Gott einen Auftrag. Und trotzdem gibt Gott Gideon einen Auftrag. Hey, ich will, dass du die Israeliten von den Midianitern befreist. Dann geht's noch ein bisschen weiter, hin und her, und genau. Dann versteht es Gideon irgendwann und soll dann einen Altar runterreißen und dann geht die Geschichte so seinen Weg. Ich habe noch eine zweite Geschichte dabei und es ist nochmal Gideon und damit hören wir dann auf. Aber das Grundziel davon ist, ich will, dass wir verstehen, dass in dem Fall Auftrieb immer gewinnen muss gegen das Gewicht. Und der Schub immer gewinnen muss gegen den Widerstand. Das heißt, die Identität, die uns Gott in unser Leben gesprochen hat, das, was Gott über uns gesagt hat, muss immer größer sein wie das Gewicht in unser Leben. Die Erfahrungsberichte dürfen niemals stärker sein wie das, was Gott zu uns gesagt hat. Und das ist die Balance des Lebens, glaube ich. Jetzt gibt's im Richter 7, also nochmal ein Kapitel später, geht's weiter, Gideon geht weiter. Und das ist nochmal eine coole Geschichte, weil es ist nicht so, dass Gideon dann einfach sagt, ja, jetzt habe ich es verstanden und jetzt wird es immer rosig bleiben, sondern Gott, ne, der fordert ihn heraus. Und da geht es um eine Geschichte, wo Gideon viel zu viele Leute hat. Immer noch das Problem, dass er immer noch die Midianiter schlagen will. Und dann sagt Gott zu ihm, hey, habe ich dir schon mal gesagt, ich will, dass du die Israeliten befreist, aber du hast viel zu viele Leute. Ja? Richter 6 steht drin, dass die viel zu viel waren zu zählen. Und jetzt sagt Gott zu ihm, du hast zu viele Leute, um die zu schlagen. Na, ist ein bisschen, das ist der Herr, der manchmal sehr interessant ist. Auf jeden Fall sagt Gott, so unterschwellig sagt Gott, hey, ich will, dass du mir vertraust. Indem du jetzt erstmal die Hälfte davon heimschickst. Schickst erstmal jeden heim. Und dann die, die übrig bleiben, die sortier mal aus, je nachdem, wie die Wasser schöpfen. Ne? Die sind dann da runtergegangen zum Schwarzenbacher Kanal, ja, haben da, und dann hat Gott gesagt, also die mit dem Mund schöpfen und trinken, die nehmen wir, und die anderen, die sich runterbeugen und ihren Mund in den Kanal hängen, die kannst du heimschicken. Und am Ende davon sind 300 übrig geblieben. Jetzt überleg mal in unserer Zeit, wie das wäre, wenn dich Gott so rufen würde. Das wäre ja schon richtig schräg, oder? Also, ja, lehn dich doch so mal rein. Auf jeden Fall hat Gideon immer noch eine Vision. Die Vision ist, okay, er geht jetzt da runter und nimmt da seine 20.000 Leute mit und dann testet er die. Und natürlich gab es wahrscheinlich in Gideon seinem Leben auch diese Erfahrungswerte, die wieder gesagt haben, ja, aber das sind so viele Leute. Das sind viel zu viele Leute. Und deswegen, wenn du weitergehst, noch ein bisschen weiter unter, dann steht wieder drin, hey, Gott hat zu Gideon gesagt, ich will, dass du Israel befreist davon. Und du wirst die auch schlagen. Wenn du mir jetzt aber nicht glaubst, dann geh mit deinem Kumpel da runter zu dem Camp. Und dann ist Gideon runtergegangen und hat zugehört, als die Feinde über ihn geredet haben, über eine Vision, was der eine Typ hatte in der Nacht. Und dann hat der Gideon so einen Boost bekommen, weil der eine zum anderen gesagt hat, ja, ich glaube, das heißt, dass wir eigentlich schon verloren haben, weil Gott hat Gideon schon gewinnen lassen, bevor er überhaupt angefangen hat. Und dann ging die Geschichte so weiter, dass die Midianiter geschlagen wurden. Was ich sagen will ist, Gideon hatte Auftrieb. Er hat gelernt, er durfte lernen, über die letzten Jahre mit Gott zu gehen, dass Gott wirklich meint, was er gesagt hat. Das heißt, er durfte anfangen zu glauben, das, was Gott gesagt hat. Dann hat Gideon wieder eine Vision bekommen. Diese Vision, hey, ich will, dass du immer noch die Midianiter schlägst. Und, um es noch zu deckeln, dass du schön fit bleibst, schick mal die Hälfte nach Hause, dann hast du 300 noch. Erfahrungsberichte waren, ja, sure, ich habe Angst, aber ich lasse dich jetzt nicht stärker sein, wie den Schub, den ich hatte in meinem Leben. Und ich will, dass Israel frei wird von dem Gewicht, von der Sünde, von dem Wegkehren von Gottes Gegenwart. Und natürlich hatte ich auch so Momente in meinem Leben, in dieser ganzen Heli-Geschichte, wo ich erstmal gedacht habe am Anfang, ja, vergiss es, ey, ich guck mich doch an. Ich bin 21, ich kann das nicht, ich habe keine Kohle, ich habe immer eine 7 geschrieben in Mathe, da braucht man bestimmt Mathe. Ich habe nicht mal eine 6 und eine 7, genau, und ich kann das nicht. Englisch, ja, klar, komme ich durch, aber guck mich doch an. Ich habe das Gewicht in meinem Leben bestimmen lassen, was Gott zu mir gesagt hat. Und ich bin froh, dass Gott nicht auf mich gehört hat. Mein Jammern und mein Löhlen hier, ne? Es ging dann zwar noch weiter für 6 Jahre, aber irgendwann hat er gesagt, hey, ich habe doch zu dir gesagt, du sollst es machen. Dann bin ich in mich gegangen und habe gesagt, okay, was hält mich eigentlich davon ab? Was ist eigentlich der Widerstand? Ja, medizinisches Gutachten und keine Kohle und ach, wenn ich jetzt es nicht schaffe, dann bin ich kein Mann meines Wortes und so weiter und so fort. Diese ganze Widerstand in meinem Leben hat mich davon abgehalten, so lange, bis mich Gott an den Tisch gesetzt hat. Dann hat er die Vision gegeben, für die Unerreichten zu fliegen, und dazu komme ich jetzt gleich noch. Und so durfte ich lernen über die letzten Jahre immer und immer und immer wieder, dass ich einfach Gewicht auf den Aufruf setzen darf, auf das, was Gott gesagt hat. Und das zu machen, was Gott gesagt hat, Schub. Ich muss immer schauen, dass meine Angst mich nicht zurückhält von dem, was Gott eigentlich zu mir gesagt hat. Genau. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also ich wünsche mir, dass du dieses Bild mit nach Hause nimmst. Das heißt, die Four Forces, ich kann dir das doch hier jetzt nochmal so hier zu zeigen, dass es nochmal richtig drin sitzt. Du hast Thrust, also den Schub, der ist größer wie der Drag, also wie der Rückhalt. Und der Lift ist stärker wie das Gewicht. Das bedeutet, der Heli steigt gerade. Und das ist genau dasselbe in deinem Leben. Ich wünsche mir, dass du das mit nach Hause nimmst und sagst, was hat Gott zu mir gesagt? Was ist der Lift in meinem Leben? Und was ist der Schub? Was hat Gott mir aufs Herz gelegt? Genau. Mein Schub war zum Beispiel, bevor ich angefangen habe, habe ich realisiert, ich glaube, ich habe ein Herz für die Unerreichten. Und vielleicht hast du das schon mal gesehen irgendwo, schon mal so rumgefetzt. Ich würde gerne für die Unerreichten fliegen. Für 4 Bereiche. Das ist alles auf Englisch, sorry. Aber erster Bereich ist medizinische Evakuierung. Wir würden gerne Leute in unerreichten Gebieten Hilfeleistung stellen. Das stellst du dir jetzt so vor, wie wenn du einen Unfall hast auf der Autobahn und dann der ADAC kommt mit dem Heli und holt dich ab und fliegt dich ins 6. Krankenhaus. Jetzt gibt es ganz viele Menschen weltweit, die so unerreicht sind, so unerreicht leben, dass eine ganz einfache Krankheit, so ein Fieber oder so, zum Tod führt. Wir hatten es schon oftmals, ich habe in Papua-Neuguinea mal gearbeitet, auf einem medizinischen Schiff. Und da kommt dann eine Frau an mit ihrem toten Kind. Und du findest raus, dass die Mutter mit ihrer Tochter 3 Tage davor noch losgefahren ist. Die Tochter hat ein Fieber und eine halbe Stunde bevor sie angekommen ist zu unserem Schiff, ist dann die Tochter verstorben. Dann denke ich mir, ja, diese Leben so unerreicht, das wäre eine ganz kleine Strecke, die man da fliegen kann. Wir waren zusammen mal in Peru bei einem Krankenhaus, ein deutsches Krankenhaus, vielleicht kennt es der ein oder andere, Dios Pisiana heißt es. Ja, cool. Richtig, absolut. Ich bin der größte Fan von denen. Die haben einen Helipad und wir waren da und gleich am ersten Tag haben wir eine Krankenschwester getroffen, die zu uns gesagt hat, sorry, wir können jetzt nicht abhängen. Ich muss einen Patienten ins nächste Krankenhaus fahren, weil wir nicht die nötigen Ressourcen haben. Der hat eine Gehirnblutung und das ist 3 Stunden weg, das Krankenhaus. Wir wissen jetzt bis heute nicht, ob der es überlebt hat oder nicht. Ich habe dann mein Flug-App aufgemacht und habe die Distanz gecheckt und es sind halt mal 17 Minuten. Genau. Und genauso für solche Leute würden wir gerne fliegen, wortwörtlich Leben retten. Ob es jetzt geistlich ist oder körperlich oder wie auch immer, aber in dem Fall ist es medizinische Evakuierung. Das zweite ist Disaster Relief. Ganz oft, in Jamaika gab es jetzt wieder so einen Hurricane, der hat ziemlich viel kaputt gemacht. Ganz oft ist es so, dass du nicht mit einem Flugzeug erstmal landen kannst, weil dann alles zerstört ist und verschmutzt ist und so. Und deswegen schickst du einen Heli rein, der dann alles mögliche abliefert. Also Wasser oder Wasserfilter oder medizinisches Zeug, genau. Das dritte ist dann Bildung, Education heißt es, Bildung, denn das ist das Standbein einer Ökonomie. Wir wünschen uns, dass ein Land nicht im Armutsdenken bleibt, sondern sich selber aufbaut. Deswegen würden wir gerne Schulmaterialien zu den Unerreichten fliegen oder Bücher oder Studenten oder wie auch immer, genau. Und das vierte ist christliche Missionsarbeit, weil Gott nicht nur heilig ist, sondern er ist ganzheitlich. Bedeutet, ganzheitlich, ne? Genau, im Englischen ist es ein bisschen leichter. Bedeutet, da gibt es eine Stelle in der Bibel, wo es drin steht, ja, wie gut es ist, wenn du dem Menschen vom Herrn Jesus erzählst, aber dann doch wegläufst und der hat immer noch nichts zu essen. Und wir deswegen wollen wir alle 4 Bereiche fliegen, inklusive christliche Missionsarbeit, weil die Leute brauchen den Herrn Jesus. Genauso wie alle. Ja, ich wünsche mir, dass du das mit nach Hause nimmst, dieses kleine Bild der Aerodynamik. Dass wir immer gucken, was der Herr zu uns gesagt hat, welche Identität er uns gegeben hat, dass wir Kind Gottes sind, das ist unser Auftrieb. Dass er uns immer wieder kleine oder große Ziele in unser Leben gesteckt hat. Die auch in der Bibel zu finden sind zum Teil. Das wäre der Schub, dass wir aufpassen, was uns zurückhält und dass es uns nicht zu arg zurückhält. Und das Gewicht, was uns zum Boden zieht, schauen wir, dass wir nah an Gottes Herz bleiben. Denn je näher wir an Gottes Herz bleiben, je weniger fällt das Gewicht und je mehr Auftrieb haben wir. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du präsent bist. Ich danke dir, dass du nah bei uns bist. Ich danke dir, dass du schon alle Lösungen und alle Probleme gelöst hast, die in der Welt sind. Ich danke dir, Herr, dass du uns Auftrieb gibst durch dein Wort, dass du uns immer wieder Identität in unser Leben sprichst. Ich danke dir, dass du uns Schub gibst, Thrust, dass wir das machen sollen und dürfen, was du uns aufs Herz gelegt hast, durch die Bibel, durch dein Wort. Ich bitte dich, Herr, dass wir verstehen immer wieder und analysieren, was uns zurückhält von dem, was du zu uns gesagt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass wir näher an dein Herz kommen, sodass das Negative und die Sünde in unserem Leben weniger wird. Ich wünsche mir, Herr, dass du weiter auch zu uns noch sprichst, die kommende Woche und dass du uns immer wieder kleine Zeichen gibst, dass du bei uns bist und uns nie verlässt. Ich wünsche mir, Herr, dass du deine Stimme in unserem Ohr und in unseren Gedanken und in unseren Augen, dass du die Stimme lauter machst, dass wir sehen, wer du bist und dass wir sehen, wer wir sind. Ich bitte dich, Herr, dass wir das Glauben in unserem Herz, was du über uns ausgesprochen hast und was du für uns vorhast. Und ich bitte dich für diese Gabe der Unterscheidung im Kopf bei uns, dass wir verstehen und unterscheiden können, welche Stimme das jetzt ist, die zu uns spricht. Ob das wir sind oder der Teufel oder du. Und ich wünsche mir, dass wir uns auf deine Stimme verlassen. Amen.